Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin von Radio Dreieckland. Heute ist der 2. Mai und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. Die Musik kommt von Le Plus Vandal aus Freiburg und Delito y Medio aus Spanien. Wie immer haben wir heute zwei Beiträge für euch. Immer mehr Tote trotz mächtiger Konzerne. Nach dem Fabrikeinsturz in Sava. Kollegin Caro erkundigt sich bei Medico International über die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch und die politische Lage vor Ort. Und in der vergangenen Woche wurde die EU-Kommission als virtuelle Sau durchs Internet getrieben, was dieses plötzliche Interesse der Öffentlichkeit an einem doch eher unpopulären Thema wie Saatgutregulierung ausgelöst hat, wollten wir von Benedikt Herlin von der Kampagne Save Our Seeds wissen. Ein Beitrag von Kollege Fabian. Doch zunächst wie immer die Nachrichten vom 2. Mai 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hunderttausende auf den Straßen am Tag der Arbeit. Am gestrigen 1. Mai demonstrierten allein in der Bundesrepublik 425.600 Menschen, so eine Meldung des DGB. Im Wahljahr 2013 setzte die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein deutliches Zeichen. An den Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer käme niemand vorbei, so der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Michael Sommer. In mindestens 6 Städten im Bundesgebiet gab es Gegenproteste zu Kundgebung von Alt- und Neonazis. Gewerkschaften und der portugiesische Arbeiterbund CGTP hatten zum alljährlichen Wettrennen durch die Hauptstraßen Lissabons aufgerufen. An den Demonstrationen beteiligten sich tausende Menschen. Mehr als im letzten Jahr, erklärte der Vorsitzende der CGTP der Tageszeitung Publico. Celia Portela vom Gewerkschaftsbund CGTP.
Ich bin schon seit 1992 in der Gewerkschaft aktiv und ich erinnere mich nicht, den Platz Alameda dermaßen voll gesehen zu haben. Es war ein Meer von Menschen, es war einfach fabelhaft. Ich kann keine Zahlen nennen, es wurden keine bekannt gegeben und man kann das auch gar nicht in Zahlen ausdrücken.
Für den 25. Mai sind in Portugal weitere Proteste vor dem Sitz des portugiesischen Präsidenten Cavaco Silva angekündigt, bei denen die Regierung zum Rücktritt aufgefordert werden soll. In Istanbul verhinderte die Polizei die Kundgebung mit Gewalt. Sie setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen Arbeiterinnen und Arbeiter ein. Es gab viele Verletzte und Dutzende Festnahmen. Bei Zusammenstößen flogen Steine und Molotow-Cocktails.
Also der offizielle Grund des Verbotes war, dass am Taxienplatz ist eine große Baustelle, weil wir eine Unterführung machen. Und die offizielle Begründung war, dass es darum nicht geht, weil es zu gefährlich wäre. Aber das ist natürlich ein Vorwand.
In Portugal ist derzeit die Arbeitslosigkeit so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Irland, Griechenland, Spanien und Italien stellen ganze 44% der Erwerbslosen, aber nur rund 25% der Bevölkerung in Europa. Am heutigen 2. Mai, vor 80 Jahren, wurde die freie deutsche Gewerkschaftsbewegung durch die Nationalsozialisten zerschlagen. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wurden verhaftet, verschleppt, gefoltert und ermordet.
Nach dem Einsturz des Fabrikgebäudes nahe Dhaka zeigt sich die EU besorgt über die Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Die Behörden in Bangladesch müssten sofort handeln und dafür sorgen, dass internationale Sicherheitsstandards eingehalten würden, erklärten die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und EU-Handelskommissar Karel de Gucht in einem gemeinsamen Statement. In ihrer Erklärung kündigten die KommissarInnen an, über Anreize für ein verantwortliches Verhalten bei Herstellern nachzudenken und riefen die europäischen Textilunternehmen dazu auf, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Fast 60% der Textilproduktion aus Bangladesch wird zollfrei in die EU-Länder exportiert. Am gestrigen 1. Mai forderten zehntausende ArbeiterInnen auf den Straßen der Hauptstadt Dhaka die Hinrichtung der Besitzer der 5 Fabriken, bei deren Einsturz wahrscheinlich über 500 Menschen ums Leben gekommen sind.
Das Schreckliche ist aber, dass noch über 1000 Arbeiterinnen als vermisst gelten. Das heißt also, man muss mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Zahl der Toten noch dramatisch weiter ansteigen wird. Im Rahmen der Bergungsarbeiten war es so, dass halt so schwere Trägerteile zerschnitten werden mussten und dabei haben halt die Funken in dem Bergungstunnel einen Brand ausgelöst, sodass halt dadurch die Wahrscheinlichkeit, noch weitere Überlebende zu finden, halt sehr gesunken ist. Und Sie können sich halt vorstellen, was für eine dramatische Situation das vor Ort ist, wo Familienangehörige sich rund um das eingestürzte Gebäude befinden, verzweifelt nach ihren Angehörigen fragen, die häufig eben auch nicht offiziell registriert waren, während sie halt dort angestellt waren in der Textilfabrik.
Das war Frau Jung von Medico International.
Absolute Priorität ist die Arbeit, sagte der neue italienische Staatschef Enrico Letta am gestrigen Mittwoch. Er hatte sich mit seinem Amtskollegen François Hollande im Élysée-Palast getroffen, um über den Albtraum Rezession und die zukünftige Politik in Europa zu sprechen. Die EU sei blockiert durch die strenge Einstellung des Gläubigers Deutschland. Außerdem ginge es nicht an, dass es in Europa einem Land oder zweien gut ginge und die restlichen würden versinken. Dies verkündete Letta nach dem Treffen der Presse. Am Abend zuvor hatte er mit der deutschen Kanzlerin in Berlin diniert und sich dort freundlich, aber autonom gezeigt, so die spanische Tageszeitung El País. Zitat: Wir müssen den politischen Kurs in einem Europa, das seine Bürgerinnen und Bürger demoralisiert, ändern, so die beiden Staatschefs weiter. Hier stünde nicht nur die politische Stabilität von Europa, sondern auch aller seiner Mitgliedstaaten auf dem Spiel. Die Nachricht aus Paris und Rom klang wie ein Faustschlag an den Türen von Berlin. Hollande versprach, die Wettbewerbsfähigkeit seines Landes zu verbessern und die öffentlichen Ausgaben zu kontrollieren. Dies sei das Einzige, was er tun könne, um Wachstum zu begünstigen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ukraine wegen der Inhaftierung von Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko verurteilt. Das Gericht stellte verschiedene Verstöße der Ukraine gegen die Grundrechte Timoschenkos fest. Es rügte unter anderem Verletzung der Menschenrechte auf Freiheit und auf gerichtliche Überprüfung von Freiheitsentziehung. Die Urteilsbegründung machte deutlich, dass die RichterInnen politische Gründe für die Inhaftierung Timoschenkos vermuten. Das Urteil bezieht sich auf die Untersuchungshaft 2011. Diese sei willkürlich gewesen. Zur Haftstrafe nach ihrer Verurteilung nahm das Gericht jedoch nicht Stellung.
Cornelia Ernst, Europaparlamentarierin von der Vereinten Europäischen Linken, gibt sich dennoch zufrieden.
Wir sind natürlich ein Stück weit erleichtert, dass dieser Prozess, der ihr gemacht wird, tatsächlich als willkürlich und rechtswidrig aufgefasst wird. Ich glaube, es ist schon ein wichtiges Zeichen für ein Land, in dem es eben tatsächlich keine Wahrung der Menschenrechte gibt, wie die Ukraine. Und insofern sind wir positiv überrascht.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Ukraine kann nun die Verweisung an die Große Kammer des Gerichtshofs beantragen.
Rajoy bietet Brüssel 3 Millionen. In diesem Jahr noch will die spanische Regierung um Mariano Rajoy weitere Einsparungen vornehmen. Wie genau diese aussehen, ist nicht bekannt. Die Haushaltsanpassung aus dem letzten Jahr hätte die wirtschaftliche Situation nur verschlimmert. Das Defizit klettere bereits auf 6,3%. Die spanische Regierung reagierte nun mit der Vertagung aller Anpassungsmaßnahmen, die in den letzten Monaten genehmigt wurden, so zum Beispiel die Steuererhöhung auf Immobilien. Das lang ersehnte Ende der Krise in Spanien verzögere sich mit dieser Vertagung auf das Jahr 2016, so die Prognose der Vizepräsidentin Soraya Sáenz de Santa Maria. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 2. Mai 2013. Weiter mit Musik.
Objectif.
Immer mehr Tote trotz mächtiger Konzerne nach dem Fabrikeinsturz in Sabah. Über 400 Menschen starben, weil eine Textilfabrik in Sabah in Bangladesch einstürzte. Katastrophen wie diese könnten jeden Tag wieder passieren, sagt Anne Jung von Medico International gegenüber Radio Dreieckland. Und das, obwohl die Konzerne in Pakistan oder Bangladesch so mächtig sind, dass sie fast eine Regierung stürzen könnten. Die Arbeitsbedingungen zu verändern wäre für sie demnach kein Problem. Stattdessen aber nehmen sie den Tod der Arbeiterinnen und Arbeiter in Kauf. Deshalb sind unter anderem drei Dinge notwendig: strukturelle Veränderungen, die Vernetzung der Arbeiterinnen und Arbeiter über die Landesgrenze hinweg sowie das ständige Nachfragen beim Einkauf.
Ich spreche jetzt mit Anne Jung von Medico International. Können Sie die Lage momentan in Sabah in Bangladesch beschreiben?
Wir haben jetzt den letzten beiden Tagen eng mit unseren Partnern von der Organisation Gonashastaya Kendra zusammengearbeitet und oft mit ihnen gesprochen. Das ist eine sehr große Organisation, die in Sabah auch ein eigenes Krankenhaus betreibt und wo viele der Überlebenden eingeliefert worden sind. Und das, was Sie jetzt erzählt haben, ist, dass weiterhin eben die Zahl der Toten massiv ansteigt, schon über 400 Tote sind inzwischen gefunden worden. Das Schreckliche ist aber, dass noch über 1000 Arbeiterinnen als vermisst gelten. Das heißt, also man muss mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Zahl der Toten noch dramatisch weiter ansteigen wird. Und dann ist noch was ganz Schreckliches passiert im Rahmen der Bergungsarbeiten. War es so, dass halt so schwere Trägerteile zerschnitten werden mussten. Und dabei haben halt die Funken in dem Bergungstunnel einen Brand ausgelöst, sodass halt dadurch die Wahrscheinlichkeit, noch weitere Überlebende zu finden, halt sehr gesunken ist. Und Sie können sich halt vorstellen, was für eine dramatische Situation das vor Ort ist, wo Familienangehörige sich rund um das eingestürzte Gebäude befinden, verzweifelt nach ihren Angehörigen fragen, die häufig eben auch nicht offiziell registriert waren, während sie halt dort angestellt waren in der Textilfabrik.
Sie haben gerade schon Karachi erwähnt, wo es eine Katastrophe gab in der Textilfabrik. Außerdem gab es auch noch eine in Dhaka. Also in Sabah war das dann die dritte Katastrophe in Südasien innerhalb von wenigen Monaten. Woran liegt es denn, dass in Textilfabriken dort so viel passiert?
Katastrophen wie diese können jeden Tag wieder aufs Neue passieren. Es gibt noch hunderte Fabriken im südasiatischen Raum, wo sich das täglich wiederholen könnte. Die Dramatik liegt eigentlich darin, dass gerade die europäischen Textilindustrien, die dort billig ihre Waren fertigen lassen, schlicht und ergreifend kein Interesse daran haben, sich für einen besseren Arbeitsschutz einzusetzen. Ich habe ein sehr schlaues Interview gelesen mit einem Industriellen, lustigerweise aus der Textilbranche, und der sagt zugespitzt: Diese Industrien sind in Ländern wie Bangladesch oder Pakistan so mächtig, sie könnten fast eine Regierung zum Sturz bringen. Die könnten genauso leicht vernünftige Arbeitsbedingungen diktieren und die lokalen Subunternehmer zwingen, das dann auch so umzusetzen. Das Tragische ist, und das muss man einfach so deutlich sagen, es interessiert sie einfach nicht. Sie nehmen den Tod von hunderten Textilarbeiterinnen billigend in Kauf und denken gar nicht weiter darüber nach. Das hat natürlich viel zu tun damit, dass sie dadurch Geld sparen wollen. Aber auch dieses Argument kann man nicht wirklich benutzen, weil die
Mehrkosten für unsere Textilien hier in Europa wären so gering, wenn die, wenn es bessere Sicherheitsauflagen gäbe, dass man doch einfach sagen muss, es fehlt einfach der Wille, das umzusetzen. Und es ist noch nicht mal primär eine Frage des Preises.
Sie haben gerade schon gesagt, dass die Konzerne so mächtig sind, dass sie fast eine Regierung bilden können.
Stürzen können, meine ich. Also jetzt in den Ländern, genau.
Worin besteht denn die Macht von denen?
Na, sie sind einfach ein ganz zentraler Arbeitgeber. Im Moment ist es so, dass vielleicht 30 weltweit tätige Textilanbieter über 80% des Weltmarktes kontrollieren. Das heißt also, das ist fast monopolistisch organisiert. Dadurch ist immer eine sehr hohe Machtkonzentration vorhanden. Und dann konnte man in den letzten Jahren eben sehen, wie der Tross der Textilindustrie immer weitergezogen ist. Ja, erst wurde sehr stark in China produziert, da gab es dann halt bessere Arbeitsschutzvorkehrungen, auch höhere Löhne durch die prosperierende Mittelschicht auch bedingt in China, sodass dann die Produktion dann fast weitergezogen ist in Länder eben wie Pakistan und Bangladesch, wo sich jetzt diese Unglücke ereignen. Das heißt, sie können auch immer damit drohen, einfach das Land wieder zu verlassen, wenn es gelingen sollte, dass eben starke Gewerkschaften oder andere Organisationen, von denen wir ja auch einige als Medico International unterstützen, sich so organisieren, dass die Löhne halt erhöht werden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein wichtiger Ansatzpunkt von uns der ist, die Arbeiterinnen und Arbeiter über Landesgrenzen hinaus eben miteinander in Kontakt zu bringen. Unsere Partner planen da gerade erste Aktionskonferenzen, denn je mehr Länder, also in je mehr Ländern Druck ausgeübt wird, auch auf die Regierung, Mindestlöhne einzusetzen, desto schwieriger wird es dann irgendwann sein, so ist zumindest unsere politische Hoffnung, dass die Textilindustrie einfach dann so leicht in andere Länder abwandern kann.
Es ist auch gar nicht so einfach, für diese Katastrophe eine Schuldige oder einen Schuldigen zu finden. Die Mitverantwortung für die Katastrophe liegt aber auch bei den europäischen Unternehmen. Bei welchen denn?
Konkret ist es eben so, dass bei der großen Katastrophe in Karachi vor allen Dingen Kick hat nähen lassen, also eine Firma, die wir eben hier kennen als Billigladen, der in der Fußgängerzone fast jeder deutschen Stadt zu finden ist. Es sind auch Marken wie jetzt die jüngst hier bekannt gewordene Marke Primark, die versucht gerade H&M im Billigsektor so ein bisschen den Rang abzulaufen, aber es sind nicht nur die billigen Kleidungsstücke, also es sind auch Marken wie Mango und andere, die in diesen Fabriken hergestellt werden. Das ist ein bisschen auch die Tragik, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist eine Handlungsalternative, etwas teurere Kleidung zu kaufen. Damit kauft man nicht unbedingt eine ethischere Kleidung. Also diese Verbindung ist nicht direkt gegeben. Das heißt also im Umkehrschluss, der politische Druck muss auf all diese Firmen ausgeübt werden, damit deutlich gemacht wird, dass wir hier auch nicht mehr bereit sind, das hinzunehmen und da was für katastrophalen und lebensgefährdenden Situationen diese Kleidung für uns dann gefertigt wird.
Dejar el miedo y las personas no valen, no se lo quieren plantear, no les importa nada, y todo tu pueblo tiene hambre. Y ves que el viaje no ha ido tan bien, no es lo que prometían, es xenofobia y racismo a la vez. ¿Cuánto cuesta abrir la puerta y dejar que entren? Tirar las fronteras o hacer un puente. ¿Cuánto cuesta olvidar la raza, el color de la gente? Dejar el miedo y abrir tu mente. ¡Abre tu mente!
Miles de personas sueñan cada día con cruzar el estrecho. Gastan los ahorros de toda su vida para viajar hacinados en pequeños botes. Si llegan a su destino, nuestros gobiernos se encargan de deportarles y ponérselo aún más difícil. Nos inculcan el racismo y la xenofobia para creernos enemigos. Lucharemos por darles un aliento de esperanza, por un mundo sin barreras, sin diferencia de razas.
Herr Herrlin, als die Wirtschaftsnachrichten in der vergangenen Woche meldeten, dass die EU Rebergärtnerinnen vorschreiben will, wie sie ihr Saatgut verwenden dürfen, stand die deutsche Presselandschaft Kopf. Mit Online-Petitionen und Facebook-Kampagnen brach der Shitstorm über die EU-Kommission herein. Dabei ist doch eigentlich schon länger bekannt, dass die EU-Kommission den Saatgutverkehr neu regeln will. Warum hat dieser Artikel der Wirtschaftsnachrichten vom 23.04. auf einmal so ein großes Echo ausgelöst?
Naja, auf der einen Seite ist es ja oft so, dass Sachen lange bekannt sind und plötzlich werden sie einem bewusst. Das passiert vor allen Dingen bei der EU nicht selten, aber es hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Wirtschaftsnachrichten, um es mal gelinde auszudrücken, etwas übertrieben haben in ihrer Berichterstattung. Es geht nicht darum, dass Schrebergärtnern vorgeschrieben wird, was sie pflanzen dürfen, sondern es geht vor allen Dingen darum, zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen in Zukunft Saatgut auch von kleinen Saatgutunternehmen und von Landwirten in erster Linie auch weiterhin vermehrt und in den Verkehr gebracht werden kann. Wobei in Verkehr bringen sowohl verkaufen heißen kann, als auch tauschen heißen kann. Und da geht es tatsächlich der Artenvielfalt auf dem Acker einen Schritt mehr an den Kragen.
Wieso sieht denn da die EU-Kommission einen neuen Regulierungsbedarf? Es gibt ja schon Regeln.
Es gibt schon Regeln. Bisher war das geregelt in 12 verschiedenen Richtlinien der EU, die dann wiederum in nationale Gesetzgebung übersetzt wurden. Also wir haben in Deutschland ein Saatgutverkehrsgesetz und das regelt das bisher. In Zukunft soll das eine einheitliche EU-Saatgutverordnung regeln. Verordnungen sind immer das, was unmittelbar Gesetzeswirkung hat. Richtlinien ist das, was man erst noch in nationale Gesetze übersetzen muss. Und für die Saatgutindustrie ist eigentlich ein ganz anderer Aspekt an dieser Verordnung besonders interessant, nämlich, dass sie in Zukunft selbst prüfen können, ob ihr Saatgut den Vorschriften der EU entspricht und nicht mehr das den öffentlichen Saatgutstellen, also in unserem Fall in Deutschland, dem Bundessortenamt, überlassen müssen. Das heißt, in Zukunft werden das Bundessortenamt, wenn, sagen wir mal, BASF oder Bayer oder Monsanto oder Syngenta ihr Saatgut einreichen, nur noch das Papier bekommen und nicht mehr selbst überprüfen, was das Saatgut tut und was es nicht tut.
Diese neue Aufmerksamkeit für diese neue Regulierung ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen gewesen. Ich habe auch E-Mails aus dem Ausland, aus Frankreich und aus England erhalten. Inwiefern gab es da jetzt ein europaweites Echo auf diese neue Regelung?
Das europaweite Echo hebt langsam an. Es war besonders intensiv in Österreich. Da haben wir Partner, die Arche Noah, die schon sehr frühzeitig sich um diese Saatgut Verordnung auch gekümmert hat. In Frankreich gab es große Auseinandersetzungen, vor allen Dingen von Freunden von uns namens Coco Pelli, die Saatgut umsonst vertreiben und die da deshalb von einem Saatgutunternehmen verklagt worden sind. Und in anderen Ländern werden wir sehen, hoffen wir, dass sich der Widerstand auch regt. Also jetzt beginnt ja erst die Diskussion. Wir werden sehen, die Kommission will zum 6. Mai ihren Vorschlag vorlegen und dann müssen das Parlament und die Agrarministerinnen und Agrarminister der EU darüber ja erst noch befinden.
Was ist denn Ihrer Meinung nach der beste Weg für besorgte Bürgerinnen und Bürger, sich in diesen Gesetzgebungsprozess einzuschalten? Also es ist ja noch keine Endzeitstimmung, dass es jetzt sofort irgendwie alle aufbrüllen müssen, sondern da ist ja noch ein demokratischer Prozess in den nächsten Monaten, der stattfinden wird.
Das ist richtig. Also wir haben angefangen, Save Our Seeds zusammen mit Compact erstmal eine Petition loszutreten. Das haben auch schon über 130.000 Bürgerinnen und Bürger jetzt unterschrieben. Je mehr, desto besser. Das ist ein erster Schritt und wir werden dann weiter darüber informieren. Wir müssen ja sehen, wie wird jetzt der Vorschlag der Kommission im Einzelnen gerade in Bezug auf die Frage dieser sogenannten Erhaltungs- und Amateursorten, also das, was nicht den großen Umsatz macht, das, was die Vielfalt aber ausmacht, genau aussehen. Und dann werden wir weiter darüber informieren und dann müssen wir auf der einen Seite sehen, wie wird sich das Landwirtschaftsministerium hier in Deutschland dazu stellen. Das ist ein wichtiger Part. Und wir werden dann auch mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in die Diskussion einsteigen und hoffen, dass wir da auch noch Veränderungen möglich machen können.
Nun sind ja dieses Jahr auch Bundestagswahlen hier in Deutschland. Und wie Sie haben es schon gesagt, das spielt eine große Rolle, wie sich die deutsche Bundesregierung in dieser Frage auch verhält. Wie kann man denn die Position von Agrarministerium oder Ilse Aigner bisher bezeichnen?
Sie hat auf diesen Shitstorm in den Wirtschaftsnachrichten und im Internet relativ zügig reagiert und behauptet, sie werde dafür sorgen, dass die Kleingärtner nicht behelligt werden. Das ist jetzt leider gar nicht der Punkt gewesen, von daher kann ich das nicht beurteilen. Ich kann da jetzt noch keinen Stab brechen oder wirklich genau prognostizieren. Die Bundesregierung hat keine inhaltliche Position bisher bezogen. Und das ist auch üblich so. Also man wartet ja immer erst ab, was schlägt die Kommission vor und dann wird die Bundesregierung in den nächsten, ich nehme mal an, 4 bis 6 Wochen ihrerseits Position beziehen. Also da ist noch vieles offen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich würde mal annehmen, dass nicht zuletzt unter dem Druck sowohl der Bundestagswahlen als auch der bayerischen Landtagswahlen Frau Aigner darauf achtet, dass sie hier nicht als reines Geherdale der Saatgutindustrie dasteht.
Also noch etwas abwarten und die Augen und Ohren offen halten, sagt Herr Harlin von der Kampagne Save Our Seeds. Vielen Dank.
Danke auch.
Sin pegar ojos, esperando estar contigo, la cabeza me da vueltas entre tanto desatino. Llevo meses enterrado y los años que me quedan, calendario de palotes que voy tachando en mi celda. Como ha pasado el tiempo, no te veo muy cambiada.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.